far more than ours. And we get less than 1% of our oil from the strait. And some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the...
Look what happened. In the last 2 weeks, they weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait.
Ja, hallo Freunde, grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Wir haben den 17.03.2026 und ihr seid richtig beim Iran-Update mit Thomas Gast. No coffee, no worky, Freunde. Bevor ich da reingehe in die Berichterstattung, etwas zum Nachdenken. Es geht um die iranische Militärstrategie, um die iranische Effizienz. Und diese Effizienz ist demonstriert, sie ist da. Wir sehen sie jeden Tag. Das iranische Militär kann nicht gestoppt werden. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Komme ich gleich drauf. Es kann nicht gestoppt werden durch Bomben. Geht nicht. No way. Es kann nicht gestoppt werden durch die Tötung von irgendeinem hohen Führer. Es kann nicht gestoppt werden, nicht mal durch den Iran selbst. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. Ganz klar. Ich erkläre mich. Dann müssen wir zurück zum Irakkrieg 2003. Was ist da passiert? Innerhalb von weniger als 2 Wochen kollabierte die Armee. Ja? Die iranischen Generäle haben das ganz genau beobachtet und sind zu folgendem Schluss gekommen. Eine zentralisierte Armee stirbt, wenn du ihr den Kopf abschlägst. That's the point. Im Jahr 2005 und auf Anweisung von General Mohammed Jafari wurde die Mosaik-Doktrin vom Iran in die Tat umgesetzt, wurde eingeführt. Ja? Und die Idee war, den ganzen Militärapparat aufzuteilen. Der Iran hat 31 Provinzen und jede Provinz sollte ihren eigenen Militärapparat bekommen. That's the point. Und das war die Strategie dahinter. Ja? Eine Strategie, die später eigentlich zur Taktik werden sollte. Ja? Das heißt, 31 Provinzen, 31 völlig unabhängige Militärapparate. That's the point. Jede von dieser 31 Militärregion sollte fähig sein, alleine und völlig unabhängig voneinander zu kämpfen. Ja, das heißt, wenn irgendeine Region fällt, kämpft die andere einfach weiter. That's the point. Jede von diesen 31 Militärapparaten oder Provinzen hat ihr eigenes Hauptquartier, ihre eigene Waffen- und Munitionslager, ihren eigenen kleinen Geheimdienst, ihre eigenen Befehle, die, sollte der Tag X kommen, einfach umgesetzt werden und zwar ohne auf weitere Befehle zu warten. Ja? Das heißt, in dem Augenblick, in dem das oberste Zentralkommando schweigt, weil es bombardiert wurde von Israelis oder von Amerikanern, in dem Augenblick, rums, fangen die 31 Militärprovinzen oder unterschiedlichen Militärapparate an zu arbeiten, ohne auf irgendeinen Befehl zu warten. Nichts mehr aus Teheran, der Kampf beginnt. That's the point. Und das ist die Mosaik-Doktrin des Iran, die eingeführt wurde von diesem General Jafari. Ja, Jafari ist ein alter Veteran, das ist ein Stratege, der war damals dabei beim Iran-Irak-Krieg, ja, und der war teilweise Kommandeur, wenn ich mich recht erinnere, von den iranischen Revolutionsgarden. Nochmal, keine Befehle aus Teheran ist gleich Kampf. Das sagt die Mosaik-Doktrin der Iraner. Als die USA und Israel am 28. Februar den Iran angegriffen haben, was haben sie da gedacht? Okay, wir töten den Ayatollah. Und dann ist der Krieg vorbei. Genau das Gegenteil ist passiert. Der Krieg hat begonnen, weil aus Teheran kein Befehl mehr kam. 31 Militärprovinzen haben ihre vorgefertigten Befehle in die Tat umgesetzt. Das ist in etwa vergleichbar mit einer Maschine. Du hast einen großen Motor, ja. Und jetzt kommt der Maschinenführer, Zündschlüssel rein, dreht um, die Maschine fängt an zu rattern. Jetzt kommt der Maschinenführer, nimmt den Schlüssel und schmeißt ihn weg ins Meer und geht nach Hause. Jetzt ist kein Führer mehr da, aber die Maschine, die rattert, die rattert, die rattert, die rattert. Und sie rattert auch morgen noch, weil eine Maschine braucht Öl, aber Öl, ja, Öl hat der Iran sicherlich genug. Ja, liebe Freunde, dann haben wir ein Video im Vorspann gesehen. Wen haben wir da gesehen? Den exzellenten Herrn Donald Trump, ja? Und der Titel zu dem Video lautet wie folgt. Help us. Ja, der Trump ruft andere Länder zu Hilfe gegen den Iran auf. US-Präsident Trump erwirkt in dem Video so ein bisschen hilflos, fast schon ein bisschen verzweifelt, ja. Er ruft offiziell um Hilfe. Er sagte, wir bekommen weniger als 1% unseres Öls aus der Straße von Hormuz. Einige Länder bekommen mehr. Japan 95%, China 90%, Südkorea 35%. Wir wollen, dass sie kommen und uns mit der Straße von Hormuz helfen. Also helfen. Meine ehrliche Meinung, ihr kennt sie. Trump möchte, dass Japan, China und Südkorea ihm helfen bei der Straße von Hormuz. Kommen wir mal zu Japan. Die Amerikaner haben Fat Man und Little Boy auf Nagasaki und Hiroshima abgeworfen. Right? Wie viele Tote gab es damals? Die Amerikaner haben China seit Urzeiten zu ihrem Erzfeind ausgerufen. Sie unterstützen den Feind Chinas. Taiwan. Massiv. Richtig? Die Amerikaner haben all ihre Patriot- und SAT-Batterien aus Südkorea abgezogen. Was Südkorea ohne Schutz lässt. Richtig? What? Was denkt sich Donald Trump? Ja, er gibt allen drei Ländern einen Einlauf. China, bumm, Japan, bumm, Südkorea, tack. Und dann wendet er sich an sie. Bitte helft uns. Nächster Bericht. Nee, bevor wir weitermachen, möchte ich euch nochmal die Straße von Hormuz erklären. Ja, wie das so ein bisschen geografisch aufgebaut ist. Ich bin durch die Straße von Hormuz und zwar mehrere Male. Das letzte Mal im Jahr 2010, da war ich in Fujairah. Da hatten wir da oben eine Mission in der Nähe von Fujairah. Da waren wir unter anderem auch auf einen LNG-Tanker. Warum können die Amerikaner die Straße von Hormuz nicht kontrollieren? Und auch nicht die NATO, die europäische NATO, das geht nicht. Ich erkläre euch mal die Straße von Hormuz, so wie ich sie in Erinnerung habe und wie es auch den Tatsachen entspricht. Die Strait of Hormuz, das ist eine Meerenge, so ein Nadelöhr. Da hast du auf der rechten Seite, also östlich, den Iran. Hast du auf der linken Seite, also westlich, den Oman. Die Fahrtrinnen sind aber näher dran an Iran, das ist später noch wichtig. Die ganze Länge der Straße von Hormuz ist ungefähr, das sind ungefähr 150 Kilometer, 150 bis 160 Kilometer. Ja, die reine Strait ist nur 39 bis 40 Kilometer lang, aber wenn man sagt, okay, wir nehmen in Betracht die ganze Straße von Hormuz, von A bis Z, dann sind das etwa 160 Kilometer. Die Breite von der Straße von Hormuz ist ungefähr, es sind ungefähr 55 Kilometer an der breitesten Enge und sie ist ungefähr 31 bis 33 Kilometer breit an der engsten Enge. Es gibt in der Straße von Hormuz zwei Fahrtrinnen oder Fahrrinnen. Eine Fahrrinne, Einfahrt hoch Richtung Norden, Persischer Golf. Eine Fahrrinne runter Richtung Süden, Arabisches Meer, Indischer Ozean. Die beiden Fahrrinnen sind durch eine Pufferzone voneinander getrennt. Jede Fahrrinne ist etwa 3 Kilometer breit. Einfahrt 3 Kilometer breit, Pufferzone, Ausfahrt Richtung Süden 3 Kilometer breit. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass so eine enge Passage, das wären ja nur 3 Kilometer, Pufferzone 3 Kilometer, das wären nur 9 Kilometer Fahrrinnenbereich insgesamt. Wobei das Ganze ein bisschen näher an den Iran ist als an Oman. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass man so eine Passage militärisch leicht überwachen kann oder kontrollieren kann. Zumindest ist das wahr, wenn es den Iran angeht. Ja, weil die Iraner, die wenden, um Tanker anzugreifen oder Kreuzer anzugreifen, ja, US-Kriegsschiffe, die Schwarmtechnik an. Das heißt, die kommen gleich mit 20, 30 Skiffs oder Motorbooten, schnellen Motorbooten. Auf jedem Skiff oder Motorboot haben sie ein Raketensystem, ja, oder irgendwelche schweren MGs und die greifen immer ein Objektiv an. Und wenn nur eine Bullet hits, wenn nur eine Rakete ihr Ziel trifft, aus die Maus, Ende Gelände. Finale Comedy. Ja, und ich habe gestern gesagt, dass die Europäer, die sind so ein bisschen am Hader mit sich selbst. Sollen wir Kreuzer schicken oder sollen wir keine Kreuzer schicken? Ja, wenn nur eine Rakete ihr Ziel trifft, Dann gehen die Europäer wieder heim. Weil die Europäer, die haben, was hat Deutschland an Kreuzer? Wie viele Kreuzer hat Deutschland? Ja? 2, 3, 4, ich weiß es nicht. Aber wenn einer vernichtet wird durch diese IRCC, durch einen dieser Skiffs mit einer Rakete, ein Treffer reicht, dann ist fini. Dann schicken die keinen zweiten Kreuzer hinterher. No way. Das heißt, diese Meerenge, Strait of Hormuz, diese Straße von Hormuz, wo 20% des weltweiten Öls durchlaufen, die kann vom Iran sauber kontrolliert werden. Ja? Minen, Torpedos, Raketensysteme, Drohnen etc. pp. So, liebe Freunde, kommen wir mal zum nächsten Bericht. Ich habe hier einen Bericht von der National Interest. Da gibt es einen Militärexperten, der heißt Harrison Kass. Ja, Kass, das möchte ich am Rande mal betonen, das ist so ein Experte für Verteidigung und nationale Sicherheit. Ja, und es ist auch ein ehemaliger Kampfjet-Pilot. Ja, und dieser Harrison Kass schrieb in der National Interest, dass der intensive Einsatz von Tomahawks sowohl deren Wirksamkeit als auch ein wachsendes Problem für Washington verdeutliche. Ihre Erneuerung sei langwierig und schwierig. Ja? Harrison Kass in the National Interest. Harrison Kass schrieb weiter. Derzeit dauert die Herstellung jeder einzelnen Tomahawk-Rakete 24 Monate. Leute, das ist brutal. Um eine Tomahawk herzustellen, ein Jahr. Das ist brutal. Und die Vereinigten Staaten, schrieb er weiter, haben sie im Iran in erstaunlichem Tempo verbraucht, was potenzielle Fragen für andere Teile der Welt haben könnte, sagte Kass. Andere Teile der Welt, das heißt natürlich, ja, einmal die Verteidigung Taiwans. Haben die Amerikaner noch genug Tomahawk, wenn es da mal rappelt? Und zum Zweiten natürlich für die Ukraine. Ja, ich glaube nicht, dass die Amerikaner Tomahawks an die Ukraine liefern werden. Aber der ganze Ukraine-Konflikt könnte sich ausweiten zu einem weltweiten Konflikt. Berichten zufolge hat die US-Marine in den ersten 3 Tagen der Operation Epic Fury fast 400 Tomahawk-Raketen abgefeuert. Das ist brutal. Herstellung einer Rakete ein Jahr. Das entspricht in etwa 10% des einsatzbereiten US-Arsenals. Mit anderen Worten, Washington hat in 72 Stunden mehr Raketen verbraucht, als die US-Fabriken in den letzten 5 Jahren produziert haben. Hola die Waldfee. Wir schauen mal weiter rein. Ja, ich habe hier für euch ein Video von John Mersheimer, den alten Knaben braucht man nicht mehr vorstellen, ja, ein exzellenter Stratege. Hören wir mal gemeinsam rein.
We're not winning against Iran. We're not winning. What message are we sending? We're sending a message that we're a bunch of fools. We started a war we can't win.
Wir, die USA, vermitteln den Eindruck, dass wir ein Haufen Narren sind. Wir haben einen Krieg begonnen, den wir nicht gewinnen können und wir verfügen nicht über die erforderlichen Streitkräfte, um auch nur eines der Ziele zu erreichen, die wir ins Spiel gebracht hatten und wir hatten keinen Plan, behauptet der Politikwissenschaftler John Mersheimer. Und wir gehen weiter zum nächsten Artikel. Joppa. In der US-Regierung ist man derzeit nur damit einverstanden, dass Schiffe aus Ländern wie Iran, China und Indien die Straße von Hormuz passieren, erklärte der US-Finanzminister Scott Bessent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss das auch 2-mal lesen, ja. In der US-Regierung ist man derzeit nur damit einverstanden, dass Schiffe aus Ländern wie Iran, China und Indien die Straße von Hormuz passieren, erklärte der US-Finanzminister Scott Bessent. What? Das ist brutal. Das heißt, die Amerikaner denken, sie können oder sie haben die Hand auf die Straße von Hormuz und sie denken, sie können regulieren, wer durch die Strait fährt oder nicht. Ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Ich gehe weiter zum nächsten Bericht. Ja? Der Iran hat gestern seine 54. und 55. Raketenwelle abgefeuert. Video am Ball. Das Video zeigt angeblich den Start der 55. Welle von Raketen auf Ziele in Tel Aviv und Ben Gurion. Für den Angriff wurden ultraschwere Hyperschallraketen Fatah, Raketen Emad und Khadir sowie Kampfdrohnen eingesetzt. Jetzt hätte ich mal eine Frage an euch, weil die Amerikaner haben ja kürzlich gesagt, dass sie nahezu 90-95% der Raketenfähigkeit des Iran zerbombt hätten. Dann waren das gestern wohl die übrigen 5%. Ich denke, dass mit den 90% oder 95% der Zerstörung der Raketenfähigkeit des Iran, da müssten die Amerikaner nochmal ihre Spione hinschicken, ihren Geheimdienst, ja, CIA, FBI, alles was sie wollen, damit sie da nochmal nachforschen. Denn ich denke, da haben sie sich irgendwie gewaltig getäuscht. Die Amerikaner haben sich tierisch verzockt. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Die ersten US-Flugzeuge sind in Rumänien eingetroffen, um in den Nahen Osten verlegt zu werden. Um was geht's hier? Der Herr Trump hat dir angekündigt, dass ungefähr eine MEU, ja, eine Marine Expeditionary Unit, landen könnte, um die Insel Kark, ja, in Besitz zu nehmen. Bodentruppen, Boots on the Ground. Das sind Soldaten von den Marines und die sind angeblich jetzt im Flugzeug und mittlerweile in Rumänien gelandet. Ja? The Telegraph. US Marines könnten Bodenoperationen im Gebiet der Straße von Ormus starten. Liebe Freunde, dazu eins. Ich habe da schon zwei Teile gemacht. Von was ich davon halte, Bodentruppen im Iran, US-Bodentruppen im Iran. Der dritte Teil folgt möglicherweise heute. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, zeitmäßig. Ja? Ist ja immer so ein kleiner Aufwand, aber ich habe meine Ideen schon ganz fix hier oben drin. Und ich sage euch, Bodentruppen im Iran, US-Bodentruppen im Iran, geht gar nicht. Und vor allem geht es nicht auf der Insel Shark. Warum nicht? Das ist eine Insel, die ist überschaubar, die ist nicht recht groß. Ist alles Fels, Stein, Wüste. Da sind ein paar Öl-Factories drauf von den Iranern, angeblich alles zerbombt von den Amerikanern. Wenn da ein Expeditionskorps landet, der Amerikaner, die haben no shelter, no bunker, nowhere to hide. Die werden repariert, die werden geschafft, die werden neutralisiert. Innerhalb kürzester Zeit. Das wird ein Massengrab. That's the point. Also da spricht der alte Militär in mir. Also ich als Ex-Fremdenlegionär, Fallschirmjäger, möchte meine Boots on the ground nicht auf die Insel Shark setzen, weil ich ganz genau wüsste, was da auf mich zukommt. Ja, da hätte ich dann die Bibel mit in meinem Rucksack drin. Die bräuchte ich dann auch. That's the point. Was soll ich euch anders sagen, als das, was ich weiß, was ich fühle, was ich als Ex-Militär, ja, wovon ich als Ex-Militär überzeugt bin. Bodentruppen im Iran zum Scheitern verurteilt, Bodentruppen auf der Insel Shark, no go, einstellen, Stopp-Fan, Leute, geht gar nicht, ja, no way, no way, das sind feuchte Träume. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Und der Bericht passt zu dem, was ich eben gesagt habe. Der Iran hat nämlich erklärt, dass er die iranische Shark-Insel dem Erdboden gleichmachen wird, falls die Amerikaner dort landen sollten. Zuvor gab es Berichte, dass die USA ihre Marinetruppen, die Marines, MEUs, ja, für eine Landungsoperation vorbereiteten. Angeblich die ersten Flugzeuge schon in Rumänien gelandet. 90% der iranischen Öllieferungen verlaufen über die Insel Shark. Kommen wir nochmal zurück zu Rumänien. Dort sind ja auch die Franzosen, dort ist auch die Fremdenlegion. Die haben dort die Operation Aegel am Laufen. Aegel heißt Adler. Das heißt, sollten die Marines einsteigen in die Flugzeuge oder Hubschrauber Buffalos, um auf der Insel Shark zu landen, dann sind dann mit Sicherheit auch Fremdenlegionäre dabei. Vom Dösjemreb, von meiner alten Einheit. Mal schauen, ob ich da irgendwie Infos ranbekomme. Ja? Sollte ich was hören, werde ich es euch nicht sagen. Denn im Flugzeug hocken gegebenenfalls meine Kameraden. Dann werde ich ganz klar. Ja? Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Die Außenminister der EU-Länder diskutieren über die Entsendung ihrer Kriegsschiffe in die Straße von Ormus, wofür das Mandat der europäischen Operation Aspides geändert werden könnte, sagte die EU-Außenbeauftragte Kallas. Ich habe oben erklärt, was die Strait of Ormus so alles darstellt, wo die Schwierigkeiten liegen, was auf die Kreuzer der EU, der NATO und der Amerikaner zukommen könnte. wie die Iraner vorgehen, um eben Kreuzer und Schiffe, Tanker, Ölschiffe, ja, zu zerstören. Und ich denke, angesichts dessen, was ich da gesagt habe, sollten die Außenminister der EU-Länder vielleicht einmal darüber diskutieren, dass sie ganz einfach mal sagen, okay, das ist wirklich nicht unser Krieg. Wir haben da nichts verloren. Ja, auf der einen Seite haben sie den Druck, Öl, ja, wird alles teurer, etc. pp. Ja, auf der anderen Seite haben sie den Druck, den anderen Druck von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ihr müsst uns helfen. Aber auf der anderen Seite ist das wirklich nicht ihr Krieg. Ja. Und wenn du jetzt, wie gesagt, einen zerstörten Kreuzer hast, von der Bundeswehr oder von der Armee Française, naja, die haben nicht viel von diesen Dingern. Wenn sie dann einen zweiten schicken und der wird ebenfalls abgeschossen oder neutralisiert, dann ist die Marine der Länder am Boden. Vorbei, aus dem ausländischen Gelände. Ja, die Amerikaner könnten vielleicht verkraften, einen Kreuzer zu verlieren. Oder zwei oder drei oder vier, die haben genug. Aber nicht die europäische NATO. Wobei es ja nur eine NATO gibt. Und das sind die Amerikaner. Wir sind die NATO. Das hat gestern Donald Trump gesagt. Ja, in einem Interview. Also so ungefähr, die europäische NATO. Das ist Bullshit. Es gibt nur eine NATO und das sind wir, die Amerikaner. Wir sind die NATO. Nächster Bericht. An intense explosion was heard in Al-Quds, followed by unconfirmed reports of a missile impact in Modena. No missile sirens sounded in the area prior to the impact. Das heißt, übersetzt, eine intensive Explosion war in Al-Quds zu hören, in Jerusalem. Ja, und es war angeblich nicht bestätigt, der Impact von einer Rakete. Im Stadtteil Modin. Es gab keine Sirene, das heißt, es gab keine Vorwarnung. Das könnte zweierlei bedeuten. Entweder war es so eine Rakete im Bereich Hyperschall, dass man die gar nicht hat kommen, sehen, hören oder dass die Radare diese Rakete gar nicht wahrnehmen konnten, oder die Sirenen waren alle kaputt. That's the point. Kommen wir nochmal ganz kurz zu Jerusalem. Ja, wo diese Rakete angeblich runter ist. Ich war 2008, 2009 in Jerusalem. Ich habe dort gearbeitet für die Delegation der Europäischen Kommission, für das ECTAO, oben am French Hill. Ja, ECTAO, das steht für European Commission Technical Assistance Office, Gaza und ja, Westbank. Und ich war da tätig für eine britische Firma. Wir haben den Botschafter da oben bewacht, ja, am ECTAO, der Europäischen Kommission. Und ich war natürlich mehrmals in der alten Stadt. Ich hatte da ein Hotel, das war das Legacy Hotel. Und gleich gegenüber, also Laufzeit 2 Minuten, ist die alte Stadt Jerusalem. Und das ist natürlich wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist brutal. Das ist brutal. Ich möchte mal trivial sagen, geil. Da hast du diese alte Stadt mit den verschiedenen Toren, ja. Da hast du diesen Kreuzweg, da hast du diese Grabeskirche Jesu, du hast den Dome of the Rock, du hast die Al-Aqsa-Moschee, du hast die Klagemauer, ja. Ich bin da mal rein in die Grabeskirche Jesu, da gab's so eine Grotte, ja, da musste man durchkriechen. Innen war der Stein, dieser blank polierte Stein, wo sie angeblich damals den Jesu aufgebahrt hatten, ja, nachdem sie runter hatten vom Kreuz. Und ich bin da reingekrochen auf allen Vieren. Ich war da vor dem Stein. Und ich bin nicht der gläubigste Mensch der Welt. Aber da fühlte ich irgendwie, als hätte mich so ein Finger berührt von oben. Ich hatte eine Gänsehaut. Ich war erstarrt vor Ehrfurcht. Das war so ein magischer Ort. Das ist brutal. Ja, ich bin da rein, hab den Stein gesehen. Ich war da. Wow. Wahnsinn. Also, echt Wahnsinn. Und wenn mal wieder Friedenszeiten herrschen und ihr habt die Möglichkeit, einen Trip zu machen nach Jerusalem, nach Al-Quds, macht das. Besucht die alte Stadt, ja, geht durch diese alten Tore, geht in den Dome of the Rock, geht rein in die Al-Aqsa-Moschee, weiß nicht, ob ihr da reinkam im Augenblick, ja. Schaut euch mal die Klagemauer an, schaut euch mal die ganzen Wege an, die Jesus angeblich gelaufen ist, ja. Und dann geht rein in die Grabeskirche, in die alte Gruft, wo sie den Herrn Jesus damals aufgebahrt hatten. Das ist, boah. Das ist Gänsehaut pur, ja. Das ist wirklich Gänsehaut pur. By the way, weil ich gerade sage, Jerusalem 2008, als ich unten war, das war gegen Ende des Jahres 2008, Beginn 2009, da haben damals die Israelis die Operation Cast Lead begonnen. Gegossenes Blei. Und damals schon wurde spekuliert, wenn ich sage spekuliert, das war fast Fakt, dass damals die Israelis im Kampf gegen die Palästinenser im Gazastreifen schon weißen Phosphor angewandt hatten. Und genau Über dieses Thema sind jetzt wieder im Libanon Bilder aufgetaucht, dass angeblich die IDF weißen Phosphor anwendet. Und dieses Zeug ist die Pest. Das ist in etwa vergleichbar wie, nicht wie Agent Orange, aber wie Napalm. Ja, Napalm. Das sollte eigentlich geächtet werden. Das sollte verboten werden. That's the point. Alle Waffen sollten verboten werden, liebe Freunde. Bevor ich jetzt Schluss mache, zwei Sachen. Die erste Sache wäre, ich hänge im Anschluss noch ein kleines Video an. Das habe ich gestern auf meinem kleinen Kanal gepostet. Ja, schaut es euch mal an. Dieses Video ist hier, um euch zu helfen, weil wir haben schwere Zeiten. Das zweite ist, wie üblich, mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße, brauchen wir nicht. Ja, ich habe zwei Mottos. Das eine Motto ist, no coffee, no worky. Und das zweite ist, Krieg ist scheiße, brauchen wir nicht. Wir wollen nicht kriegstüchtig werden. The way of the gun ist falsch. Total falsch. Was wir wollen, was wir alle wollen, ist in Frieden leben. Und der Rest braucht man nicht. Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Bleibt dran, schaut euch das kleine Filmchen nochmal an. Ich liebe euch, Freunde, Kameraden und Abonnenten. Und mir bleibt zu sagen, Servus Deutschland. Bye bye. Und los geht's. Ja, hallo Freunde, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles zusammen miteinander. Ja, mein Name ist Thomas Gast und ich bin Autor von Urban Survival, Überleben im Notfall. Und was ich heute mache, das ist so ein bisschen, ja, so ein kleiner Call for Action, würde ich sagen. Ihr kennt die Lage im Iran? Nein, ich glaube, wir alle kennen nicht die wirkliche Lage im Iran und der Umgebung. Ja, aber es sieht nicht gut aus. Ich glaube, dass die Amerikaner den Krieg nicht beenden werden, nicht so schnell. Und wenn, dann sagen sie, okay, wir haben das Ding gewonnen, was ja nicht den Tatsachen entspricht, ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass die Iraner sagen, wir beenden den Krieg von heute auf morgen, auf gar keinen Fall. Dazu ist viel zu viel passiert. Das heißt, alles, die ganzen Zeichen sprechen dafür, dass der Krieg noch länger andauern wird. Die Straße von Ormus ist dicht. Da kommt nichts mehr rein. Gasknappheit, Ölknappheit, Energieknappheit, überall auf der Welt. Und das betrifft uns alle. Das betrifft euch, liebe Freunde. Ja. Und jetzt zum Call for Action. Wir haben vielleicht demnächst mit mehreren Problemen zu kämpfen. Die Chemieindustrie fährt runter. Die können nur noch 50%. Ja. Was das heißt, das wisst ihr. Chemieindustrie runter, das heißt, alle Preise, die Chemie-related sind, Öl-related sind, Gas-related sind, hoch. Ja? Und da denke ich zunächst mal an, ganz klar, Treibstoff, Diesel, Benzin, Petroleum etc. pp. Und mein Tipp an euch, macht eure Tanks voll. Jedes Mal, wenn ihr es ein bisschen runtergefahren habt, macht sie wieder voll. Kauft euch Benzinkanister. Diese 25 Liter Kanister, macht die voll, kauft euch 5 davon, kauft euch 10 davon, macht die Dinger voll. Ja, bringt die irgendwo rein ins Magazin, da wo eben, ja, wo es vielleicht erlaubt ist oder wo ihr denkt, naja, scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Ja, warum sage ich das? Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es kann sein, dass die Leute da oben von heute auf morgen beschließen, du bekommst keinen Treibstoff mehr. Oder du bekommst die Woche nur noch 50 Liter. Oder ihr bekommt pro Haushalt, pro Kopf nur noch die Woche 20 Liter. Ja? Und die ziehen das Ding durch. Weil es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ja? Es wird nicht besser. Also, Tipp Nummer 1. Tank voll machen. Bisschen runterfahren. Sofort wieder ran an die Tankstelle. Voll machen. Benzinkanister besorgen. 10 Stück. 25 Liter. Voll machen. Weg, abschließen. Hurra, die ganze Haus kostet die Welt. Tipp Nummer 2. Chemieindustrie. Nur noch 50%. Was ist da die Folge, eurer Meinung nach? Noch Medikamente, ganz genau. Die Medikamentpreise gehen hoch. Die schießen durch die Decke. Ja, das heißt, wenn ihr könnt, deckt euch ein mit gängigen Medikamenten wie Aspirin, 100, 200, was weiß ich, Tod und Teufel, Paracetamol, Ibuprofen, etc. pp. Ja, rennt den Apotheken die Türen ein und besorgt euch all diese Medikamente, die ihr vielleicht auf täglicher Basis braucht. Schafft euch Vorräte an. Ja. Tipp Nummer 3. Macht eure Magazine voll. Mangiare. Ja, ich spreche von diesen wertvollen Dingen, die eh schon teuer sind, die bald mit den Preisen auch durch die Decke gehen. Die Rede ist von Öl, zum Beispiel Olivenöl. Ja, Olivenöl, besorgt euch Olivenöl. Besorgt euch guten Honig. Besorgt euch schwarze Schokolade. Besorgt euch Alkohol, besorgt euch Tabak, besorgt euch Kaffee. All die Dinger, wo man sagen kann, das sind eigentlich, wenn man es nicht so jeden Tag bekommt, das sind Luxusartikel. Ja, kauft ein, legt ein bisschen Kohle auf den Tisch, hortet die Sachen in eurem Magazin, ja, macht eure Magazine voll. Die Lebensmittelpreise werden steigen, und zwar drastisch. Leute, ja, Tipp Nummer 4, kauft euch Urban Survival von Thomas Gast, Überleben im Notfall. Got it? Ich empfehle mich. Tschüss, Servus und ich liebe euch und Servus Deutschland. Bye bye. Allons, girons, ton pantalon. Encore un giron en couleur sous le guitron de la monnaie.